Tierklinik Oberhaching. Menschlich, professionell, wertschätzend. Der Podcast. Hallo liebe Tierbesitzerinnen und Tierfreunde, schön, dass Sie zur vierten Folge unserer Podcast-Reihe dabei sind. Ich bin Manuela Bauer und heute geht's in unserem tiermedizinischen Podcast um ein schönes Thema, nämlich Urlaub. Damit Sie und Ihr Hund diese Zeit unbeschwert genießen können, sollten Sie ein paar Vorbereitungen treffen. Denn je nach Reiseland kann man es mit Erkrankungen zu tun bekommen, die es bei uns so nicht gibt. Deshalb spreche ich heute mit der Tierärztin Vivian Schindler-Nunn. Hallo Frau Schindler.
Hallo, guten Tag, Frau Bauer.
Sie sind seit 2020 an der Tierklinik Oberhaching und hier in der Ausbildung zur Fachtierärztin für Kleintiere. Haben Sie denn selbst Haustiere?
Ich hatte mal eins. Mittlerweile aktuell ist es leider schon verstorben und jetzt aktuell keins. Ich lebe in einer ganz kleinen, gemütlichen Wohnung und ich liebe auch selber das Reisen. Von da an ist es natürlich schwer, unter einen Hut zu bekommen. Und jetzt aktuell ist es einfach zu anstrengend mit dem Job und ich will dem Tier ja auch gerecht werden.
Und Sie haben ja genug tierischen Kontakte.
Absolut, definitiv. Also an Tierkontakt kommt es mir nicht zu kurz.
Da kann man ja auch ein bisschen knuddeln zwischendurch.
Immer, immer, definitiv.
Für Katzen besorgt man ja in der Reisezeit lieber einen Catsitter und lässt sie zu Hause. Wobei ich sogar in den sozialen Medien schon Katzen gesehen habe, die waren im Camping, im Camper unterwegs und so weiter. Aber das ist eher die Ausnahme, dass man die Samtpfote in Urlaub mitnimmt. Deshalb reden wir heute in erster Linie eigentlich über unsere Hunde. Wer einen Hund hat und ihn mit in die Ferien nehmen will, wird von einer Fernreise eher absehen. Meist geht's mit dem Auto oder der Bahn in Länder wie Kroatien, Italien, Spanien, Frankreich, vielleicht sogar bis nach Griechenland. Und so eine lange Fahrt kann bereits problematisch werden. Frau Schindler, kann es Hunden bei langen Autofahren übel werden, das zum Beispiel, wenn es so kurvenreiche Serpentinen rauf und runter geht, und kann man das verhindern?
Ja, absolut kann den übel werden. Das ist mehr oder minder genau dasselbe Phänomen wie bei Menschen auch, auf jeden Fall. Was man tun kann, ist Medikamente verabreichen, beispielsweise eine Reisetablette tatsächlich. Gibt es bei Menschen auch. Die wirken beim Hund auch tatsächlich ganz fantastisch. Und man kann wortwörtlich auch dieselben Tricks anwenden wie bei Menschen. Dieses Fenster seitlich abdunkeln, das geht ganz genauso. Und was man natürlich auch machen kann, ist einfach langsamer fahren, vorsichtiger fahren, dann ruckelt es auch nicht so.
Genau, nicht so in die Kurven rasen.
Ja, genau. Das hilft schon meistens sehr, sehr gut.
Was mache ich denn, wenn der Hund aufgeregt ist und wenn er dann hechelt und speichelt oder wenn er dann sogar erbricht?
Also was von Anfang an hilft, tatsächlich die Fahrt gar nicht so lange anzutimen. Es hilft nichts, wenn man 8 Stunden lang im Auto sitzt, dann ist dem Hund so oder so schlecht und übel. Das heißt, wenn man schon plant, lange Reisen zu machen, dann sollte man da auch wirklich regelmäßig Pausen setzen. Immer wieder nach 1-2 Stunden mal das Auto verlassen, Gassi gehen, dann was zu essen, was zu trinken anbieten, dass der Magen was zu tun hat und nicht leer ist. Das hilft auf jeden Fall sehr, sehr gut, auch präventiv. Und wenn er dann tatsächlich mal erbrochen hat, selbst da kann man noch die Tablette gegen Übelkeit geben. Die hilft dann auch noch und hilft wortwörtlich, den Brechreiz runterzudämmen. Und dann ist dem Kopf auch nicht mehr so übel.
Mhm. Ja. Das finde ich interessant, weil Sie sagen, jetzt doch zu fressen geben. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass er eher nichts zu fressen kriegt.
Also wenn er schon erbrochen hat, dann wahrscheinlich nein, weil dann würde er wahrscheinlich auch nichts essen. Und ihm Futter reinzwingen hilft auch nichts. Aber vorher, wenn wir wissen, auf nüchternen Magen wird einem schneller mal übel. Dem Hund wird es genauso eher mal übel, wenn er nüchtern ist. Das heißt, lieber eine kleine Menge immer mal wieder zwischendurch hilft auf jeden Fall. Und dann noch eine Sache, wenn man weiß, der Hund ist super gestresst beim Autofahren, er kann es einfach nicht, er ist nicht dran gewohnt, dann gibt es auch da Medikamente gegen diesen Angstreiz, diesen Stress, weniger gegen Übelkeit. Da muss man aber aufpassen, das sollte man immer mit einem Tierarzt absprechen, denn die können manchmal tatsächlich stärker aufs Herz-Kreislauf-System einschlagen. Aber die kann man auch vorher geben, dass der Stress gar nicht so hoch kommt. Muss man abwägen tatsächlich, aber die gibt's auch. Ja, die kann man auch hernehmen.
Okay. Je mehr wir jetzt Richtung Süden unterwegs sind, da hat man es ja immer mehr mit dann so Plagegeistern wie Stechmücken zu tun. Haben die Blutsauger denn die Hunde genauso gerne wie mich?
Im Grunde ja und nein.
Also mich mögen sie sehr.
Wahrscheinlich, ja, mich tatsächlich auch.
Ich bin der
auch.
Super Mückenschutz. Also wenn sie neben mir stehen, kriegen sie keine ab.
Ich denke tatsächlich auch, dass die Mücken uns Menschen mehr fokussieren, weil wir einfach über unsere Haut schwitzen, unsere Pheromone über die Haut absenden und der Hund ist halt durch sein Fell ein bisschen besser geschützt. Ja? Wenn jetzt aber nur der Hund da ist und der läuft frei im Gefilde herum und der Mensch ist nicht wortwörtlich das Ablenkungsmanöver für die Stechmücke, dann sucht sich die Mücke auch den Hund aus und sticht auch den. Also dann wahrscheinlich eher an Stellen, wo halt nicht so viel Fell ist, wo es die Mücke leichter hat reinzupieksen, jetzt beispielsweise so um die Augen herum, an den Lefzen oder auch am Bauch, wo ein bisschen weniger Fell ist, da pieksen die tatsächlich auch sehr gerne zu. Ja.
Jetzt ist ja schon ein Stich relativ nervend und kann furchtbar jucken und auch anschwellen. Aber noch schlimmer ist es ja, dass über die Parasiten Infektionskrankheiten übertragen werden. Ne? Mhm. Also ein Parasit ist ja der Herzbandwurm, der sich in den Blutgefäßen und den Lungenlappen ansiedelt. Wieso heißt er eigentlich Herzbandwurm?
Ja, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, da muss ich ein bisschen ausholen. Also im Endeffekt können Sie sich vorstellen, der kleine Wurm gelangt über so eine Mücke als kleines Larvenstückchen in den Körper und wandert dann über die Blutgefäße erst einmal in die Lunge und siedelt sich da an, in den großen Lungenarterien, die das Blut in das Lungengewebe fördern. Und da wächst sozusagen dann der Wurm heran. Und wenn man sich vorstellt, der Wurm wird größer und größer, kann es tatsächlich auch sein, dass der dann über das Blutgefäßsystem von der Lunge auch ins Herz gelangt und dann dahin geschwemmt wird und dann auch im Herz Probleme machen kann.
Aber was stellt er denn genau an?
Naja, viele Sachen, ganz viele Sachen. Also Sie können sich's vorstellen.
Was frisst er denn?
Der Wurm.
Ja.
Eigentlich nichts tatsächlich. Also der Wurm ist mehr oder minder ein Symbiont im Hund. Der lebt im Hund, frisst sich so ein bisschen durchs Gewebe durch und nimmt auch ein bisschen Blutteile mit ein. Aber der lebt wortwörtlich in seinem Habitat im Hund mit drin. Ist jetzt nicht so, dass man sich vorstellen kann, dass der die Lunge komplett auffrisst. Aber zu einem gewissen Teil folgt es daraus, denn der Wurm ist tatsächlich so, dass der in diesen Gefäßen drinnen liegt und zum einen diese Gefäße dann reizt. Das führt dann zu einer Entzündung, weil die Gefäße wollen diesen Wurm da ja gar nicht drin haben. Und zum anderen, wenn der sich durch das Lungengewebe da ein bisschen durchdrückt, durch diese Gefäße durchdrückt, kann es auch dazu führen, dass das Lungengewebe gewissermaßen abstirbt. Und der Körper reagiert darauf. Der will ja auch das tote Gewebe da nicht drin haben. Genauso wenig wie den Wurm. Und was macht der Körper dann? Der baut das Gewebe um zu Narbengewebe, zu Bindegewebe. Und wenn man sich jetzt vorstellt, was die Lunge eigentlich tun soll, sich ausdehnen, wieder zusammenziehen und die Luft sozusagen ein- und wieder ausatmen und das Blut mit Sauerstoff versorgen. Und jetzt ist dieses elastische Bindegewebe
vernarbt,
dann wird es immer weniger elastisch und immer weniger elastisch und wortwörtlich immer straffer. Und das führt dann zu diesen ganzen Problemen, was der Herzwurm eigentlich tut. Ja.
Das ist eine Fibrose dann, oder?
Grundsätzlich ja. Also wortwörtlich eine Lungenfibrose, wie es sich auch im Alter entwickelt. Mhm. Aber der Wurm führt dazu, dass das schneller passiert. Ja. Was er auch noch macht, neben der Entzündung und der Fibrose, der stört ja den normalen Blutfluss in den Arterien. Ja? Und an seinem wortwörtlich Körper prallen dann diese roten Blutkörperchen auch noch mit ab. Und dann bilden sich kleine Klümpchen und die roten Blutkörperchen, die gehen kaputt. Also das kann auch wirklich zu einer Blutarmut führen oder beispielsweise auch zu Thrombose. Ja, kann auch sich bilden, weil da einfach der normale Strom vom Blut verhindert wird. Wie so ein Stein im Fluss, können Sie sich das vorstellen. Da entstehen auch Verwirbelungen. Mhm. Einfaches Bild, aber leicht zu verstehen. Der Wurm ist der Stein und das Blut ist das Wasser und der sprudelt daran ab. Okay. Ja, und dann geht's kaputt.
Jetzt sprechen Sie immer von der Wurm. Ist es sicher nur einer oder können es dann mehrere
sein? Es können ganz, ganz viele sein. Oh. Es können ganz, ganz, ganz viele sein tatsächlich. Der Wurm ist nur das Sinnbild dafür, für die Erkrankung, genauso wie eine Herzwurmerkrankung. Es sind meistens nicht nur ein Wurm. Und das Problem ist auch, dass es mehrere verschiedene Stadien gibt. Ja? Mhm. Wenn man sich überlegt, die Sandmücke hat gepiekst und hat diese Larven in den Körper injiziert sozusagen, also eingespritzt, dann entwickeln sich die Larven ja auch erstmal zu diesen Würmern und vermehren sich dann auch darüber. Mhm. Und dann entstehen mehrere verschiedene Stadien, unterschiedlich große Würmer, unterschiedlich große Larven. Das sind dann meistens nicht nur einer, sondern mehrere. Mhm. Ja.
Ist es denn dann heilbar? Kriegt man denn wieder los oder die Würmer?
Ja, kann man schon. Das auf jeden Fall ist nur leider tatsächlich eine relativ aufwendige Therapie, wo man wirklich viele Wochen, viele Monate wirklich dran arbeiten muss. Denn man darf nicht nur diesen einen Wurm abtöten oder diesen einen, das eine Stadiumwurm, sondern man muss auch die Larven und alle Vorstadien abtöten. Mhm. Das heißt, das ist nicht so einfach, dass man einfach nur ein Medikament gibt und damit ist alles gut. Mhm. Meistens dauert das Wochen bis Monate.
Nicht wie eine Baumtablette.
Nein, leider nein. Das wird sehr viel aufwendiger und je nachdem kann das auch einige Risiken mit sich bringen. Ja, da muss man vorsichtig sein, aber es geht.
Aber es ist kurz gesagt etwas, was man nicht braucht, der Hund ja, auch nicht. Das nein. heißt, kann man das dann im Vorfeld verhindern?
Auf jeden Fall, definitiv, man kann das verhindern. Es gibt jetzt leider keine Impfung dagegen, die man machen kann. Aber es gibt andere Medikamente, die uns auf jeden Fall zu einem Großteil schützen. Ja, man kann nicht zu 100% verhindern, dass eine Mücke einen piekst und die natürlich dann diese Larven enthält. Aber manche Präparate, die man anwenden kann, bieten auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Schutz. Und das sind zum einen solche genannte Spot-on-Präparate, also kleine Flüssigkeiten, die man auf die Haut mhm. aufträgt, die der Körper sozusagen mit der Haut dann aufnimmt. Oder beispielsweise spezielle Halsbänder, die einen Wirkstoff enthalten.
Was die Mücken auch nicht mögen.
Genau, richtig. Mhm. Diese Spot-ons und diese Halsbänder wirken folgendermaßen, dass sie diese Mücken so ein bisschen abschrecken. Dann riecht der Hund ein bisschen anders. Die haben gewisse Stoffe, die die Mücken nicht mögen und die wehren die Mücken sozusagen ab, dass die gar nicht erst anfangen zu pieksen.
Ja. Ist es dann gleichzeitig gegen Zecken oder muss er dann mehrere Halsbänder tragen oder mehrere Spot-ons haben?
Das Gute ist, die meisten sind mittlerweile gute Kombipräparate. Also mhm. da sind sehr, sehr viele Medikamente in einem enthalten, dass man nicht wirklich mit einer ganzen Hausapotheke reisen muss. Meistens ist es tatsächlich eine Kombination aus ein oder zwei Medikamenten, mhm. die man hernehmen kann, die sowohl gegen Mücken als auch Zecken, Milben, Flöhe etc. wirken. Und dann gibt es noch ein anderes Präparat, was dann eher für die Würmer dann mhm. notwendig wird. Ja.
Und das bekommen die Kunden bei Ihnen hier in der Tierklinik?
Absolut.
Okay, ja. Super. Die zweite verbreitete Krankheit, das ist die Leishmaniose. Kennt man umgangssprachlich vielleicht besser als Mittelmeerkrankheit. Die wird durch Sandmücken übertragen. Welche Symptome bekommt der Hund durch die Leishmaniose?
Unterschiedliche tatsächlich. Die häufigsten sind Hauterkrankungen oder Schleimhauterkrankungen. Sieht man vielleicht auch bei vielen Hunden, die im Mittelmeer als Streuner unterwegs sind. Da fragt man sich immer, warum haben die denn so ein schlechtes Fell? Warum sind die denn so kahl? Kann gut und gerne sein, dass die eine Leishmaniose haben. Einem Besitzer würde wahrscheinlich eher auffallen, wenn da ein Hund mal eine haarlose Stelle hat. Aber meistens sind sie relativ subtil und erst im späteren Stadium werden die Hunde dann komplett nackig. Und dann sieht man manchmal wie so eine kleine haarlose Brillenbildung um die Augen oder so kleine fleckige Stellen, wo einfach weniger Fell wächst oder auch so ein bisschen schuppige Stellen. Das gibt's auch.
Das heißt, das merkt man erst relativ spät?
Jein. Ja, also die Haut wird relativ schnell zum Opfer, ja. Das schon. Ja. Es muss aber auch nicht unbedingt in der Haut sich verankern. Es kann auch sein, dass die Leishmanien gar nicht bei diesem einen Hund auf die Haut gehen und das Fell irgendwie verändern. Es kann auch sein, dass die Leishmanien beispielsweise über die Lymphgefäße in den Körper gelangen und sich dann in den Gelenken beispielsweise ablagern. Und dann kann das sein, dass die erstmal monatelang da drin wohnen und erst bei einem gewissen Zeitpunkt dann anfangen, eine Entzündung zu verursachen. Und dann lahmt der Hund beispielsweise. Hat gar keine Hautprobleme oder Haarprobleme, aber der Hund humpelt und hat schmerzhafte Gelenke. Auch das kann eine Leishmaniose mhm. machen. Also es muss nicht immer eindeutig
also
sein.
Also eine Detektivarbeit für den Tierarzt ein bisschen,
absolut,
oder?
Ja, das schon. Also man hat natürlich gewisse Erkrankungen schon im Kopf, wenn man einen Hund hat. Und nicht jeder Hund, der humpelt, hat sofort eine Leishmaniose. Meistens haben die Hunde auch Fieber, denen geht schlecht. Die sind richtig warm und geschwollen, die Gelenke. Das ist schon sehr auffällig, als wenn man jetzt beispielsweise einen Hund hat, der Arthrose-Schmerzen hat oder der sich einmal umgeknickt hat. Das kann man dann schon relativ schnell unterscheiden. Aber nur ein dickes Gelenk sagt nicht gleich, dass es Leishmanien sind.
Und ich glaube, die Leishmaniose ist nicht heilbar.
Nicht komplett jedenfalls. So kann man es sagen. Nicht komplett. Man kann sie nicht aus dem Körper raus eliminieren mit Medikamenten. Was man machen kann, es gibt Medikamente, die meistens auch sehr gut wirken, wo man die Symptome reduzieren kann. Das Problem ist allerdings, Diese Leishmanien werden trotzdem immer noch irgendwo im Körper versteckt sein. Und dann hat man jedes Mal wieder das Problem, wenn das Immunsystem in irgendeiner Art und Weise belastet ist und sei es auch nur, ganz stupide gesagt, ein Durchfall.
Oder Stress, ganz genau.
Oder natürlich eine andere schlimme Erkrankung, dann können die wieder aufflammen. Das heißt, man kann mit Medikamenten die Symptome lindern und teilweise auch sehr gut. Ja.
Und stoppen, ja.
Richtig, aber wenn man jetzt einen Patienten hat, der schon Nierenerkrankungen hat, Knochenmarkserkrankungen, die Leishmanien haben sich im ganzen Körper schon verteilt, dann ist die Prognose schon sehr schlecht. Und dann kann es auch gut und gerne sein, dass wir mit den Medikamenten leider nicht mehr wirklich viel helfen können und die Lebenserwartung dann tatsächlich schon deutlich verkürzt ist. Das kann leider schon sein, ja.
Okay, also möchte man es auch im Vorfeld verhindern. Welche Prophylaxe gibt es denn gegen die Leishmaniose?
Also im Endeffekt gibt es mehrere Sachen. Die erste Option wäre, wenn man gar nicht erst die Hunde mit ins Risikogebiet mitbringt. Die Sandmücken, die die Leishmanien übertragen, die leben ja Gott sei Dank nicht hier in Deutschland, sondern mehr am Strand und solchen Gebieten. Das wäre natürlich die beste Prophylaxe, die man machen kann. Wenn man jetzt aber wirklich sagt, man nimmt ein Tier mit in die Reise mit, wäre es am Überlegen, ob man nicht vielleicht so im Winter irgendwo hinreist. Denn am aktivsten sind die Sandmücken so April bis September. Das heißt, da könnte man schon einen gewissen Schutz mit sich bringen. Das hilft auf jeden Fall. Aber was man wirklich machen sollte, ist eine Prophylaxe mit Medikamenten. Das ist essentiell, definitiv. Und da geht es wieder um diese Halsbänder und um diese Spot-Ons, die diesen repellierenden, diesen abwehrenden Effekt haben, dass die Mücken gar nicht erst kommen wollen. Und was natürlich auch wunderbar hilft, ist Moskitonetze aufhängen, den Hund nicht zur Dämmerung mit zum Gassi nehmen, an den Strand. Da sind die Mücken auch super aktiv. Da hat man in der Hinsicht schon die beste Prophylaxe, die man in dieser Situation tatsächlich machen kann.
Mhm. Ja. Dann glaube ich, man ist ja mit diesem blauen Heimtierpass unterwegs, ne? Da muss auch die Impfung gegen Tollwut drin sein, die zwar in Deutschland ausgerottet ist, aber in anderen Ländern kommt sie durchaus noch vor. Also muss man gegen Tollwut geimpft sein.
Mhm.
Und dann gibt es noch so andere Pflichtimpfungen. Und Sie haben da auch, glaube ich, so Kombi-Sachen im Angebot, wollte ich schon sagen.
Ja, also die Pflichtimpfungen, man muss immer ein bisschen unterscheiden. Die Impfungen werden von einer Impfkommission, der Ständigen Impfkommission, kurz jetzt STIKO genannt, immer empfohlen. Das sind Leitlinien, an die sich die Tierärzte halten. Wirklich gesetzt ist nur die Tollwutimpfung, wenn man ins Ausland reisen möchte, also wortwörtlich eine Grenze überschreitet. Ansonsten ist nicht wirklich etwas Pflicht. Also es gibt kein Gesetz, wo man sagt, das muss gemacht werden. Aber es gibt diese Pflichtimpfung, wo man es empfiehlt, dringend den Hund immer geschützt zu haben, und zwar von Anfang bis zum Ende seines Lebens. Und das sind sogenannte Core-Impfungen, also Kernimpfungen. Das sind die Pflichtimpfungen, die man so nennt. Und da sind zum Beispiel die Staupe-Hepatitis-Impfung und sowie auch die Parvovirose-Impfung, die gehört auch mit dazu. Das sind Core-Impfungen, wo man wirklich sagen sollte, das macht Sinn, dagegen zu impfen und da auch wirklich geschützt zu sein. Mhm. Sowohl in Deutschland als natürlich auch im Ausland. Mhm. Ja.
In diesen Reiseländern, da existiert auch die Babesiose, die kommt von den Zecken, ne?
Ja, genau.
Richtig ausgesprochen, Babesiose.
Babesiose, richtig. Ja, ganz genau.
Was macht die?
Die Babesiose macht in der Hinsicht mit eine Bluterkrankung. Die Babesien, das sind ganz kleine Einzeller, die über die Zecke ins Blut gelangen und dann wandern die wortwörtlich in die Blutzelle rein, also in die rote Blutzelle, und können die wortwörtlich zerstören, ja, und vermehren sich in dieser Zelle. Und was passiert, wenn man zu wenig rote Blutkörperchen hat? Man hat eine Blutarmut und schlussendlich auch zu wenig Sauerstoff im Blut. Ja, und dann kann es mit dem Kreislauf schlecht werden. Ja.
Okay. Also dann machen wir auch ein Zeckenhalsband oder auch ein Spot-On, ne?
Ja, okay. Absolut.
Und es gibt auch eine Impfung gegen die Babesiose. Aber da sind sich die Experten, glaube ich, noch nicht so ganz einig, weil die gibt es noch nicht so lange, ne?
Ja, richtig. Zum einen gibt es die Babesiose-Impfung noch nicht so lange. Und zum anderen muss man natürlich auch überlegen, was sind Vorteile, was sind Nachteile. Und wenn man wirklich überlegt, sollte man einen Hund impfen, ja oder nein, halte ich persönlich mich immer an die STIKO-Empfehlungen. Das sind Ärzte, die wortwörtlich ihr Leben lang damit zu tun haben, rauszufinden, welche Impfung ist sinnvoll, welche ist nicht sinnvoll, in welchen Situationen ist es sinnvoll. Und die empfehlen tatsächlich ganz klar, in Ausnahmesituationen kann das sinnvoll sein. Besser ist eine Zeckenprophylaxe. Das auf jeden Fall. Ja. Jede Impfung hat Nebenwirkungen und von da an macht es nicht immer Sinn, gegen jegliche mögliche Erkrankung zu impfen, sondern man muss da schon ein Gleichgewicht finden. Ja. Und lieber schützt man den Hund, dass überhaupt eine Zecke beißt, als dass man ihn mit vielen, vielen Impfungen sozusagen versucht zu schützen, die vielleicht gar nicht so viel bringen.
Und die Wirkung von so einer Impfung, ist die hundertprozentig oder wie kann man das so einschätzen?
Schwierig, denn wirklich hundertprozentig gibt es in der Medizin eigentlich gar nicht. Wenn man jetzt das Beispiel der Babesien nimmt, da gibt es in Deutschland gar keine Impfung. Da kann man nicht impfen, sondern nur wirklich mit Prophylaxe versuchen, die Babesien nicht in den Körper des Hundes sozusagen zu bekommen. Und wenn man jetzt ein anderes Beispiel herannimmt, um die Wirksamkeit zu beurteilen, beispielsweise die Borrelien sind auch kleine Erreger, die übertragen werden können durch Zeckenbisse. Die sind beispielsweise, da sind die Impfungen beispielsweise nur zu einem gewissen Teil wirksam, denn da impft man einen gewissen Stamm. Und dieser Stamm tatsächlich, der ist in Deutschland auch nicht wirklich wirksam. Ja, der kommt aus Brasilien, Südamerika oder so, Borrelienstämmen, die tatsächlich dort lebhaft sind. Und wenn man die jetzt in Deutschland verimpft, dann haben die wahrscheinlich einen ganz anderen Stamm. Dann können sie mit der Impfung wahrscheinlich nicht wirklich gut schützen.
Das ist so ähnlich wie beim Menschen mit der Grippe.
Prinzipiell ja. Also unterschiedliche Stämme helfen bei unterschiedlichen anderen Stämmen potenziell vielleicht ein bisschen. Hundertprozentig garantiert nicht. Und wenn überhaupt, teilweise. Mehr eigentlich nicht. Ja.
Genau, und es gibt ja auch eine Impfung gegen Leishmaniose. Die hatten wir, glaube ich, noch vergessen, ne?
Richtig, die gibt's auch. Auch da muss man wieder sagen, hilft nicht zu 100%. Auch bei den Leishmanien gibt es unterschiedliche Stämme und man kann nicht gegen alle Stämme impfen. Aber das hilft neben den Zeckenhalsbändern und den anderen Halsbändern, den Repellierenden, den Spot-Ons, all den ganzen Medikamenten, die man geben könnte, auch noch zusätzlich einen Gewissensschutz aufzubauen. Das Ziel bei diesen ganzen Sachen ist ja vor allem, den Hund natürlich bestmöglich zu schützen, aber natürlich auch, selbst wenn mal eine Erkrankung auftreten sollte, den Verlauf so mild wie möglich zu halten. Und die Impfung hilft dahingehend auch. Was man bei der Leishmaniose-Impfung allerdings beachten muss, ist, man kann das nicht einfach so impfen. Man muss den Hund vorher testen. Das heißt, man muss vorher eine Blutuntersuchung machen, um zu gucken, hat der Hund nicht vielleicht doch schon eine Leishmaniose oder hat er schon Antikörper gegen Leishmanien? Dann braucht man ihn im schlimmsten Fall gar nicht impfen. Aber jetzt einfach so zu impfen, würde ich nicht empfehlen. Lieber einmal kurz vorher testen und dann kann man das vor einer Reise auf jeden Fall auch noch zusätzlich machen. Ja, guter Punkt.
Gibt es da auch eine Kombi? Leishmaniose, Babesiose?
Nee, also man kann schon viele verschiedene Impfungen miteinander kombinieren. Und das ja, es gibt jetzt nicht ein Kombinationspräparat, wo man schon alles auf einmal hat. Aber wenn man die Medikamente in seinem Impfschrank hat, kann man die natürlich auch gleichzeitig verimpfen. Das geht schon. Aber ein All-in-One-Produkt gibt es jetzt tatsächlich nicht.
Naja, aber umso mehr Impfungen, umso mehr Nebenwirkungen kann es ja auch geben. Deswegen wollte ich noch fragen, wer steckt es denn besser weg, die Jungen oder die Älteren?
Tendenziell die Älteren.
Stecken es besser weg?
Tatsächlich ja. Auf jeden Fall meine Erfahrung, denn die haben diese Impfungen ja schon ihr Leben lang öfters mal bekommen und der Körper hat sich damit schon auseinandergesetzt. Von da an ist die Impfreaktion dann meistens gar nicht mehr so gravierend, weil der Körper dann sagt, ach, den Impfstoff kenne ich ja schon. Bei den Jüngeren, vor allem bei den jungen Welpen, kann es schon eher mal zu Impfreaktionen kommen und auch mal zu stärkeren Reaktionen kommen, weil der Körper das halt noch gar nicht gesehen hat und dann am ehesten mal sagt, huch, was ist das denn? Da müssen wir mal ein bisschen hochfahren und dann kann eine Impfreaktion schon mal stärker aussehen.
Was kriegt er dann, Fieber oder?
Schlussendlich ja, könnte schon sein. Also Fieber, Abgeschlagenheit, manche sind einfach nur ein bisschen müde. Es kann auch sein, dass lokal, also an der Stelle, wo man geimpft hat, tatsächlich unter der Haut einfach nur eine Reaktion ist. Das sind dann sehr milde Reaktionen, dass dann die Stelle ein bisschen geschwollen ist, dass die natürlich bei Berührung auch ein bisschen wehtut. Das kann alles auftreten. Schlussendlich schwerere Verläufe gibt es auch. Also ich will nicht aus dem Weg stellen, dass es auch mal allergische Reaktionen gibt. Da muss man dann schon vorsichtiger sein. Da muss man wortwörtlich überlegen, ist diese Impfung sinnvoll, wenn ein Hund allergisch drauf reagiert? Denn je nach Ausprägung, eine allergische Reaktion ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Das kann schon mal schwieriger sein, ist aber sehr, sehr selten. Also ich habe häufig Patienten, die gar keine Reaktion haben. Ja.
Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe jetzt dieses Jahr so eine Reiseschutzimpfung, also gegen Babesiose, Leishmaniose, alles Mögliche gemacht, muss ich das dann nächstes Jahr wieder machen?
Meistens ja. Tatsächlich ja. Okay. Diese Impfstoffe halten nicht sehr lange. Ja, deswegen gibt es ein gewisses Impfschema, das man empfiehlt, auch wieder von der STIKO als Leitlinie. Kann man im Internet tatsächlich nachlesen, auch als Laie, wann welche Impfung wiederholt werden sollte. Die kann man je nach Impfstoff, gibt es welche, die man nur alle 3 Jahre machen muss. Tatsächlich beispielsweise Staupe, Hepatitis, Parvovirose, die Tollwutimpfung reichen meistens alle 3 Jahre. Aber jetzt gerade so Non-Core-Impfstoffe, also beispielsweise die Leishmaniose, die Leptospirose beispielsweise auch, die muss man teilweise jedes Jahr wiederholen, ja, weil der Impfschutz nach einem Jahr nicht mehr wirklich hoch ist und wie gesagt, der Impfstoff hier eh nicht so super gut hält. Von da an sollte man das jährlich machen.
Darf ich nochmal fragen, Non-Core heißt, das sind keine Pflichtimpfungen, oder? Sondern
genau, das sind Impfungen, die wortwörtlich nur in gewissen Situationen empfohlen werden von der STIKO. Also wenn man in spezielle Endemiegebiete reist, da wo die Sandmücke präsent ist oder da wo es besonders viele Zecken beispielsweise gibt, da wird dann in speziellen Situationen empfohlen, auch diese Non-Core-Vakzine einzusetzen. Oder jetzt ganz klassisch gesagt, wenn man einen Hund in die Hundepension gibt, gibt es auch Non-Core-Impfstoffe gegen den Zwingerhusten, gegen den man impfen kann. Ist aber keine Pflichtimpfung, deswegen Non-Core.
Non-Core, okay.
Genau.
Jetzt hatten wir kurz angesprochen, Tollwut ist ja fürs Ausland eben, muss sein sogar, wegen dem Heimtierpass.
Ja.
Und manche Tiere reagieren stark bei der Tollwutimpfung. Sollte man denn die lieber getrennt machen mit diesem Kombiprodukt, sag ich mal?
Kann man tatsächlich, ob man es immer sofort machen muss, ist so ein bisschen die Frage, hat der Hund schon mal eine Tollwutimpfung gehabt und hat er darauf stark reagiert?
Wie oft macht man die?
Die Tollwutimpfung, ja. Am Anfang als Grundimmunisierung muss man sie 2-mal wiederholen, im Abstand von 4 Wochen. Und dann, wenn man den Impfschutz aufrechterhalten will, nur alle 3 Jahre tatsächlich. Das heißt, es ist nicht so häufig, wie man Tollwut impfen muss. Aber wenn man ins Ausland geht und das auch regelmäßig macht, muss der ja auch immer aktuell sein. Und wenn man wirklich weiß, der Hund reagiert auf die Tollwutimpfung und man weiß das schon, weil das schon jetzt die letzten 3 Mal passiert ist, dann würde ich schon sagen, dann lassen Sie es uns auch getrennt davon geben. Einfach so im Abstand von 2 bis 4 Wochen reicht meistens aus, dann kann der Hund auf die Tollwutimpfung reagieren, sich aber dann auch relativ schnell wieder abreagieren und dann eine andere Impfung geben, dass der Körper einfach nicht mit allen auf einmal zu tun hat. Das kann man schon machen.
Das heißt, man sollte sich zeitlich einfach schon ein bisschen, ja, also Zeit einplanen für das Tier vor der Reise, ne? Nicht auf den letzten Drücker, sondern also wirklich ein paar Wochen vorher schon einen Termin machen hier in der Klinik. Sagen wir mal, ja, was wäre entspannt? 1,5 Monate vielleicht?
Ja, 1,5 Monate können schon knackig werden. Also Sie machen den Tierarzt glücklich, wenn Sie 2 Monate vorher kommen. Dann bin ich schon sehr glücklich.
Ja, wir wollen Sie glücklich machen.
Sehr gut. Also wenn man wirklich überlegt, man möchte ein Impfgespräch führen, man muss überlegen, welche Parasiten sind da, welche Krankheiten könnten lauern. Ist das Tier wirklich geschützt? Hat der Hund irgendwelche Vorerkrankungen, wo ich achten muss? Möchte ich gewisse Impfstoffe einsetzen? Kann man das nicht einfach kurz eine Woche vorher machen? Das geht nicht, das funktioniert nicht. Vor allem wollen wir ja auch, dass diese Impfungen Wirkung haben. Und wenn man den Hund jetzt wortwörtlich an einem Montag impft und am Dienstag fährt man los, kann sich kein Impfschutz aufbauen. Das funktioniert auch bei uns Menschen tatsächlich nicht. Deswegen würde ich zum einen empfehlen, 2 Monate vorher zu kommen, einfach um schon mal sprechen zu können und reden zu können, um die Besitzer auch aufklären zu können, was man einsetzen sollte. Und wenn man dann wirklich sagt, oh je, da sind aber viele Sandmücken, wo sie hinreisen wollen, wir sollten eine Leishmaniose-Impfung tatsächlich geben und die Besitzer sind dabei und wollen das auch für ihren Hund, dann muss man ja auch da wieder eine Blutuntersuchung machen und testen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dann brauchen die Blutergebnisse auch wieder ein paar Tage. Das heißt, es geht relativ schnell Zeit ins Land, Von da an lieber vorher kommen und vorsorgen, dass man wirklich glücklich in den Urlaub starten kann.
Ja, Frau Schindler, und ich glaube, das war ein wichtiger Punkt jetzt zum Schluss, dass man wirklich genug Zeit einplant, wenn man mit dem vierbeinigen Freund einen Urlaub plant. Und dann machen Sie doch lieber gleich einen Termin hier in der Tierklinik, um abzuklären, welche Prophylaxen für das jeweilige Land sinnvoll wäre, damit Ihr Hund gesund bleibt. Vielen Dank für die Tipps für die Reisezeit, Frau Schindler.
Ja, immer gerne.
Danke. Bei uns geht's nächsten Monat weiter in der 5. Folge mit dem Thema brachycephale Rassen, Mops, Bulldogge und Co. weiter. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind und nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Ciao, Servus und bis zum nächsten Mal.
Das war der Podcast der Tierklinik Oberhaching. Menschlich, professionell, wertschätzend.